Gut. Ich bin vor etwa anderthalb Monaten, als ich angefangen habe, die Predigt vorzubereiten, habe ich gedacht, ein ganz interessantes Thema, so für im Sommer, wenn wir auch nicht so mal studieren, wäre David und Goliath. Das ist eine einfache Sache, da kann man schnell etwas sagen. Und habe er gemerkt, dass das mit diesen Riesen und mit diesen Kleinen und wie das geht, gar nicht so einfach ist und würde das jetzt auf das nächste Mal oder vielleicht sogar auf das übernächste Mal verschieben, weil es doch ein bisschen komplexer ist. Ich bin aber auf etwas ganz Interessantes gestossen, wo man eben sonst so nicht kennt. Wir kennen David und Goliath. Das ist so eine Geschichte, das ist das Volk Israel, ist etwa 300, 350 Jahre, hat es im Land gelebt und hat sich so mehr recht als schlecht so ein bisschen, durch das Land durchgeschlagen und hat sich irgendwie versucht, das Leben zu ermöglichen, hat sich arrangiert, hat Kriege gehabt. Das kann man sehr gut nachlesen in diesen Richterbüchern, in diesen Richterkapiteln, wo es so darum geht, wie will jetzt Gott, dass sein Volk lebt und sie irgendwie das nicht so haben wollen. Und zuletzt ist dann daraus herausgekommen, eigentlich wollten wir einen König haben. Und den König, den haben sie dann bekommen, das Volk, und das war der Saul gewesen. Und den kennt man noch. Aber wer man vielleicht noch weniger kennt oder vielleicht mehr als Namen kennt, ist der Jonathan. Und der hat ein paar ganz, ganz interessante Sachen in seinem Leben erlebt. Und heute möchte ich mit einer Geschichte durchgehen, wo ich den Eindruck habe, die stellt David und Goliath in Schatten. Auch wenn sie nicht so bekannt ist und wenn sie mehr am Rand ist. Und gestern, als ich mich darauf vorbereitet habe, noch auf die Predigt heute, habe ich ja so ganz grosse Karte, ganz Länge, wo die ganze Weltgeschichte drauf ist. Alles, was auf der Welt ist, passiert. Und ich habe die vorgenommen und habe geschaut. Vom Saul ist etwas drin, vom Samuel ist drin, vom David ist etwas drin. Die haben zusammen dort gelebt und vom Jonathan ist nichts drin auf dieser Karte. Der ist einfach irgendwo, ist einfach da. Aber ich behaupte, David und Goliath hätte es nicht gegeben, wenn der Jonathan nicht so reagiert hat, wie er hier reagiert hat. Und ich hoffe, die Geschichte wird euch etwas sagen und wird auch zu euch reden. Ich werde es sehr einfach halten, aber ich hoffe, sie wird euch etwas sagen. Weil das Leben ist manchmal einfach. Und manchmal passieren eben Sachen oder passieren am Rand Sachen, wo man nicht denkt, dass sie so sind. Ich bin nämlich dann auf meiner Geschichtskarte weitergegangen und bin ins Jahr 1917, ziemlich genau vor 100 Jahren, gestossen. Da hat hier in Europa der Erste Weltkrieg gewütet und irgendwo in Palästina haben die Engländer versucht, Türken aus dem Land zu schiessen. Das ist eigentlich am Rande der Weltgeschichte, ist aber vermutlich heilsgeschichtlich nicht ganz irrelevant, weil sie die Türken nicht, wenn sie die nicht hätten rausgeschossen, wer weiß, wie das mit dem Staat Israel rausgekommen wäre. Und auch dort, ganz am Rand davon, hat man Jerusalem eingenommen. Die Engländer haben Jerusalem eingenommen. Sie konnten die Türken können etwa 10 Kilometer weiter nördlich von Jerusalem zurückdrängen und plötzlich sind sie dort so bei einem Tal und bei Hügeln und so in diesen Wadis drin und sie kommen nicht mehr weiter. Und der kommandierende Offizier sagt plötzlich: Wartet mal, ich muss etwas machen. Er geht in sein Zelt, nimmt die Bibel vor und liest genau die Kapitel, die wir jetzt darüber haben. Und er tut Speer aussenden und sagt: Geht schauen, dort und dort und dort, dort müsste es durchgehen. Das ist auch unsere einzige Chance. Und sie haben da die Speer, die kommen zurück und sagen: Das könnte gehen, es ist schwierig, aber das könnte gehen. Und genau an diesem Ort haben die Engländer dann durchgebrochen und haben die Linie können durchbrechen von den Türken und haben die Türken können entscheidend zurückwerfen. Der englische Offizier hat etwas gelernt für sein Leben. Er hat, anscheinend hat er das in der Kinderstunde gehört. He? Er hat gute Kinderstunde besucht, anscheinend in England. Vielleicht das, was das zu euch sagen, das Kapitel oder der Anfang von dem Kapitel, das wir werden lesen, das ist vielleicht nicht gerade so etwas Kriegerisches, aber vielleicht ist es etwas für euer geistliches Leben. Aber zuerst einmal zum Einstieg, 1. Samuel 13, ich möchte euch das kurz als Einstieg in die Geschichte erzählen. Der König Saul ist ernannt worden als König von diesem Land und das ist aber recht konfliktreich gewesen, weil die Philister, die haben den Israeliten nicht gerade einfach gemacht, um das einmal so zu sagen. Und irgendwann hat der König Saul gesagt, wir müssten gegen die Philister in Krieg ziehen. Wir müssen die versuchen, zurückzudrängen. Und er hat etwa 5'000 Mann gesammelt. Hat die zusammentrommelt und hat die vorbereitet, für dass sie dann in den Krieg gehen können. Der Jonathan, sein Sohn, hat dort schon nicht ganz nur zugeschaut, wie sich Dinge entwickeln. Er hat es nämlich gerade selber in die Hand genommen. Und er hat das erste Mal eine Wache von den Philister überfallen. Das hat dazu geführt, dass der Philister definitiv den Nuki rausgejagt hat. Und sie haben gesagt, jetzt wartet nur, wir kommen jetzt. Und das hat etwas sagen, weil es steht, sie seien mit 30'000 Wagen gekommen und mit 6'000 Ritter. Ja, wenn man weiss, das Volk Israel hat wegen weder Wagen noch Ritter gehabt. Das war ein Fussvolk, das waren Bauern, die sich mit irgendwelchen Holzbänkeln müssen wehren. Weil auch in diesem Kapitel steht, sie hatten keine Eisen gehabt. Eisen hatten nur die Philister gehabt. Und die haben das ganz geschickt gemacht. Wenn einer hat, das steht dort, wenn einer hat ein Spiel schärfen wollte, dann hat er zu den Philister müssen. Und je nachdem haben sie es gemacht oder nicht gemacht. Also sie hatten das super unter Kontrolle gehabt und haben sie so eigentlich auch militärisch unter Kontrolle gehabt. Also das ist weiter von weg, wie wir Schweizer, die uns jetzt wieder überlegen, was wollen wir eigentlich für eine neue Luftwaffe und was brauchen wir für Flüger. Das war mit Holzbänkeln gegen eine hochmoderne, ausgerüstete Armee. Und wenn man das weiss, dann begreift man dann auch, wieso dass es steht, sie haben sich in Höhlen und in Löcher verkrochen, die Israeliten, wo die haben angefangen, sich aufrüstet, Philister. Und nicht nur das, es hat sogar eine Serie gegeben, wo steht, die sind gerade ausser Land geflohen. Die sind gerade völlig abgeholt. Die haben gesagt, wisst ihr was, das hier machen wir nicht mehr mit. Und sie sind über den Jordan und sind davon. Wenn man aber weiss, wie mächtig die Philister waren, ist das eigentlich auch nachvollziehbar. Und so ist es gekommen, dass dem Saul sein Heer immer wie mehr ist zusammengeschrumpft und zusammengeschrumpft und zusammengeschrumpft. Weil er hätte sollen opfern, beziehungsweise der Samuel hätte sollen ein Opfer machen können. Und der hat irgendwie andere Ideen gehabt, der Samuel, und ist nicht gekommen und ist nicht gekommen und ist nicht gekommen. Und nach 7 Tagen hat der Saul gesagt, das kann es nicht sein. Zuletzt bin ich noch hier alleine. Jetzt opfere ich selber. Und als sie das Opfer am Machen waren, kommt der Samuel und dem hat natürlich auch gerade den Nuki rausgejagt und der gesagt, ja, was passiert hier? Und das ist dann zu weniger lustiger Geschichte. Hier hat dann der König Saul seine Königskrone verloren und hat gesagt, ich werde die an einem anderen geben. Und so ist dann der David weiterhin ins Spiel gekommen. Und zuletzt waren es noch 600 Soldaten. 600 Soldaten. Sehr wenig. Und die Soldaten, die haben sich zurückgezogen, die haben geschaut, wie sich die Dinge entwickeln. Und währenddem, das steht dort, sind die Philister mit 3 grossen Armeen von verschiedenen Orten richtig Israel marschiert. Und an einem Ort war an diesem Wadi hier, wo der Jonathan gesagt hat, ich warte nicht. Und ich möchte nach 1. Samuel 14 die ersten 15 Verse vorlesen. Eines Tages sagte Jonathan, der Sohn Sauls, zu seinem jungen Waffenträger: Komm, wir gehen zu den Philisterposten dort drüben. Seinem Vater verriet er nichts davon. Da wäre ich noch gestorben vor Angst. Saul befand sich zu diesem Zeitpunkt am äußersten Ende des Gebietes von Gibea, unter dem Granatapfelbaum beim Dreschplatz. Er hatte etwa 600 Mann bei sich. In seiner Begleitung war auch der Priester Ahia, der Sohn von Ikabods Bruder Ahitbub. Er war ein Enkel von Pinas und Urenkel von Eli, der in Shiloh dem Herrn als Priester gedient hatte. Ahia trug die Orakeltasche. Auch von den Männern Sauls wusste keiner, dass Jonathan weggegangen war. An der Stelle, an der Jonathan das Tal überqueren wollte, ragte auf jeder Seite eine Felsspitze auf. Man nannte die beiden Felsen Boses und Senne. Dort hat übrigens der Offizier nicht, ist ihm aufgegangen, aufgrund von Karten hier, das kenne ich doch aus der Bibel, he? Also der hat die Bibel gut kennt. He? Der eine erhob sich wie ein Pfeiler im Norden auf der Seite von Michmas, der andere im Süden auf der Seite von Geba. Jonathan also sagte zu seinem jungen Waffenträger: Komm, wir gehen zum Posten dort drüben, zu diesen Unbeschnittenen. Vielleicht hilft uns der Herr, denn für ihn ist es nicht schwer, den Sieg zu schenken, ganz gleich, ob nun viele oder wenige kämpfen. Nur zu, sagte der Waffenträger, tu, was du vorhast. Ich bin dabei, du kannst dich auf mich verlassen. Jonathan sagte, wir gehen auf sie zu, und zwar so, dass sie uns sehen müssen. Wenn sie uns dann zurufen, halt stehen bleiben, bis wir bei euch sind, dann bleiben wir stehen, wo wir gerade sind, und steigen nicht zu ihnen hinauf. Sagen sie aber, kommt herauf zu uns, so klettern wir hinauf. Das soll das Zeichen für uns sein, dass der Herr sie in unsere Hand gegeben hat. Sie gingen also und zeigten sich ganz offen dem feindlichen Posten. Als die Philister sie sahen, sagten sie zueinander: Seht nur, da kommen ein paar Hebräer aus den Löchern, in die sie sich verkrochen haben. Sie riefen den beiden zu: Kommt herauf zu uns, wir haben ein Wörtchen mit euch zu reden. Da sagte Jonathan zu seinem Waffenträger: Mir nach, der Herr hat sie in unsere Hand gegeben. Jonathan kletterte auf allen Vieren hinauf und sein Waffenträger hinter ihm her. Da fielen die Philister vor Jonathan einfach um. Und der Waffenträger, der hinter ihm herging, tötete sie. Bei diesem ersten Schlag gegen die Philister hatte Jonathan und sein Waffenträger auf kleinstem Raum an die 20 Mann niedergemacht. Getötet. He? Alle Philister packte das Entsetzen. Die im Lager und die im Gelände, das ganze Heer, auch die Wachposten und alle, die zur Plünderung ausgezogen waren. Als dann auch noch die Erde bebte, brach unter ihnen eine Panik aus, die Gott geschickt hatte. Sehr eine beeindruckende Geschichte, die eigentlich alles schon sagt, wo man gar nicht mehr gross müsste auslegen. Und trotzdem habe ich den Eindruck, der Saul ist der, der geschaut hat, wie sich die Dinge entwickeln. Er war am äußersten Ende des Gebiets und hat dort unter einem Baum gewartet und hat geschaut und gehofft, was passiert. Er war nicht einmal unfromm. Er war nämlich ein Priester bei ihm. Und der hatte das Orakel um sich gehabt. Das ist so los. Dann konnte man darum hören, was Gott jetzt will. Sollen wir angreifen? Sollen wir nicht angreifen? Wie sollen wir handeln? Wie sollen wir nicht handeln? Also, Er hat eigentlich alles gemacht, was man musste. Aber er hat abgewartet. Ich habe mich gefragt, ob er auch schon so ein bisschen geprägt ist von den Geschehnissen voran. Ob er irgendwie, ob es ihm auf sein Selbstbewusstsein so ein bisschen gemacht hat. Alles, was ich anlänge, kommt nicht gut. Erfolgslosigkeit. Gepaart mit der Verantwortung für das ganze Volk. Und die war riesig, weil die Leute sind ihm davon gesprungen und dann hat das Volk sollen führen, hat das Volk sollen zusammen haben. So ist es vielleicht irgendwie auch verständlich, dass er abgewartet hat. Ganz anders der Jonathan. Er hat genau gewusst, was er will. Er hat gewusst, die kommen und denen müssen wir uns entgegenstellen. Wenn ich das lese, muss ich sagen, er hat nicht gewusst, ob er das überlebt. Weil er hat gesagt, vielleicht hilft uns der Herr, vielleicht. Weil es ist nicht schwer für ihn, vielen zu helfen oder nur ganz wenige. Ob wir 600, ob wir 6000, ob wir nur 2 sind, das ist für Gott nicht schwer. Er hat geglaubt. Und er hat angefangen handeln. Und er hat selbst das Unmögliche geglaubt. Weil die sind dort oben in dieser Schneise gestanden, die Philister, und haben ihn runtergerufen, ja, kommt doch nur. Das hat er als Zeichen gesehen, jetzt haben wir gewonnen. Denn wenn die Aussicht auf einen Sieg und auf das Überleben am kleinsten war, weil das war nicht einfach ein Spaziergang dort drauf. Sie mussten auf allen Vieren raufklettern. Und spätestens seit der Invasion in der Normandie weiss man, wie viel einfacher das ist, von oben runter zu schiessen, weder irgendwo von unten raufzukommen. Da sind die Verluste viel grösser. Vielleicht haben sie es sogar unterschätzt, haben gedacht, ja, die zwei lassen wir rauf. Könnte ich mir gut vorstellen. Und wenn sie dort oben sind, dann lassen wir sie dort zu Tod. Eigentlich hat er sehr leichtsinnig gehandelt. Aber er hat leichtsinnig gehandelt im Vertrauen auf Gott. Und in dem, dass er Gott vertraut hat und er gehandelt hat, und das ist mir hier so ein bisschen neu aufgegangen, er hat gehandelt, der Jonathan, durch das hat Gott können handeln. Ich bin mir bewusst, rein theoretisch wäre es ihm auch sonst möglich gewesen, dass die wären tot umgekehrt, die Soldaten. Aber sie sind erst tot umgekehrt, wo die zwei oben waren. Wo die zwei das Unmögliche haben versucht, möglich zu machen. Dann hat Gott gehandelt. Vielleicht hilft uns der Herr. Er hat es nicht gewusst, aber er hat es geglaubt und er hat gehofft. Und so hat Gott können handeln. Ich habe mich manchmal gefragt, in der Vorbereitung, haben sie einen Plan gehabt, dort oben? Wie wollen die dort oben vorgehen? Die müssten ja irgendeinen Plan gehabt haben. Ich kann mir es nicht vorstellen, dass die einen Plan hatten, wie sie dort oben vorgehen wollten. Die sind einfach dort rauf und wo sie raufkommen, kehren die tot um. Gott hat können handeln. Und plötzlich ist die Angst, das ist für mich noch so interessant, plötzlich ist die Angst, die am Anfang beim Volk Israel war, ist plötzlich bei den Philister. Gott handelt Und dann haben sich die Angstverhältnisse verschoben. Und es steht hier von einem Gottesschrecken in älteren Übersetzungen. Gott hat Angst über sie gekommen. Und sie haben sich selber umgebracht. Sie haben die übergelaufenen Hebräer plötzlich angefangen umbringen und. Und das Heer hat sich völlig aufgelöst und sie sind entscheidend zurückgeschlagen worden. Für mich hat sich dann die Frage gestellt, wie ist das bei mir? Tue ich wie der Saul zuschauen, wie sich Dinge entwickeln? Oder tue ich wie der Jonathan dafür sorgen, dass sich Dinge entwickeln? Wenn der Jonathan nicht so gehandelt hat, wie er hier hat gehandelt, dann hat unter Umständen die Philister das Volk Israel völlig über den Haufen gerannt. Und dann hätten wir weitere schöne Geschichten wie die vom David und vom Goliath nicht. Und wenn ich das so durchlese, versteht ihr mich vielleicht jetzt, wieso dass das vielleicht das grössere Wunder ist und der grössere Mut hat gebraucht vom Jonathan, wenn er dem kleinen David, wie er dem Ries, dem Goliath, ist gegenübertreten. Darum, tut euch überlegen, tut ihr zuschauen oder tut ihr handeln und machen, dass sich Dinge entwickeln. Und das kann man aber nur, wenn man schweigen und wenn man etwas macht. Und darum höre ich jetzt auf, reden.